Liebe .NET-Entwicklerinnen, liebe .NET-Entwickler hier im Raum, herzlich willkommen. Das, was Sie da gerade hörten, das war ein Song von den Simple Minds aus dem Jahr 1985, Alive and Kicking. Das heißt auf Deutsch so viel wie gesund und munter oder quicklebendig. Und das ist das Motto auch für meinen Vortrag hier. Wenn wir uns an das Jahr 2011 erinnern, da hat Microsoft Windows Runtime bekannt gegeben. Da waren wir alle enttäuscht, dass das neue API nicht .NET-basiert, sondern wieder COM-basiert ist. Da haben wir von Microsoft ganz viel über JavaScript und HTML gehört. Da gab es Berichte, dass .NET jetzt wohl dem Ende zugeht, genau wie VB6 und FoxPro. Und auch ich war jemand, der kritisch darüber berichtet hat in diversen Medien, dass es nicht schön ist, dass die .NET-Entwickler sich ein wenig vernachlässigt fühlen müssen. Jetzt stehe ich hier 3 Jahre später und kann verkünden, .NET ist quicklebendig und ich freue mich, Ihnen heute präsentieren zu können, dass Sie in Zukunft mit .NET mehr machen können, als Sie es jemals zuvor konnten, weil Sie mehr Plattformen mit .NET ansprechen können und weil Sie mehr Flexibilität bei .NET haben, als es jemals zuvor möglich war. Ich möchte mich zunächst kurz vorstellen. Mein Name ist Holger Schwichtenberg. Der ein oder andere von Ihnen wird vielleicht von mir schon mal ein Buch gelesen haben oder einen Artikel bei Heise oder in diversen Fachzeitschriften. Das ist aber eigentlich nur mein Nebenjob. Im Hauptberuf arbeite ich für 2 Firmen im Ruhrgebiet. Einerseits bin ich in der Softwareentwicklung bei der Five Minds IT Solutions tätig. Andererseits gebe ich mein Know-how in Schulungen und Beratungen weiter. Und außer mir gibt es dann noch eine ganze Reihe anderer MVPs und weiterer Spezialisten rund um viele Microsoft-Themen und andere Gebiete der Softwareentwicklung. Wenn Sie mal Hilfe brauchen, würden wir uns freuen, wenn wir von Ihnen hören. Die Agenda. Ich möchte kurz aufgreifen, was denn so im letzten Jahr passiert ist und möchte dann einsteigen in das, was im nächsten Jahr passieren wird mit .NET. Wir werden über das .NET Core Framework reden, wir werden über ASP.NET 5 reden, über .NET Native, die nächste Version von C# und Visual Basic, die Compiler-Plattform Roslyn, das Entity Framework 7 und ein paar weitere vermischte Dinge am Ende. Das Ganze ist aber nur ein Überblick. Es wird weitere vertiefende Vorträge hier geben im Laufe der Konferenz zu einzelnen Themen. Ich kann hier Ihnen auf keinen Fall alle Features zeigen. Ich kann Ihnen hier nur das Bild vom großen Ganzen zeigen. Ich kann Ihnen die Motivation vermitteln, die hinter Microsoft steckt, einige Dinge zu ändern. Stand heute ist noch alles im CTP-Stadium und deswegen noch nicht endgültig. Ich werde auch darauf hinweisen, an einigen Stellen, wo sich Dinge noch ändern werden. Es gibt einige andere Dinge, die ich leider nicht erwähnen darf. Meine Kollegen hier auf der Konferenz leider auch nicht. Da wird es morgen dann ein großes Announcement um 16 Uhr nochmal von Scott Guthrie geben, was dann in der Abschluss-Keynote ja auch nochmal hier Thema sein wird. Also von daher bitte ich um Verständnis, wenn Sie dann morgen noch einige ergänzende Dinge hören, die ich heute leider nicht sagen durfte. Ja, was ist in letzter Zeit passiert? Dazu habe ich 2 Fotos Ihnen mitgebracht. Das da ist der Scott Hanselman, das ist die TechEd USA. Und gucken Sie mal genau hin, was für ein Rechner der hat, mit dem er da präsentiert. Hätten Sie sich das früher vorstellen können, dass auf einer Microsoft-Konferenz jemand ein MacBook von Microsoft benutzt? Und noch gravierender finde ich dieses Bild vom Microsoft-Chef. Letzten Monat präsentierte er beim Cloud-Briefing Neuigkeiten zu Azure und sagte, Microsoft liebt Linux. Das ist keine Fotomontage, das ist ein echtes Bild. Es hat sich viel verändert und das sehen wir auch an der Öffnung von Microsoft in Richtung Open Source. Früher einmal gab es so, ja, dieses geflügelte Wort, wenn Microsoft etwas zu Open Source macht, dann will Microsoft es nicht mehr haben. Dann wollen sie es nicht mehr weiterentwickeln, dann geben sie es der Community zur freien Verwendung. Das hat sich in den letzten Jahren sehr, sehr stark geändert. Wir haben diverse Frameworks gesehen, wie ASP.NET MVC, wie WebAPI, wie Entity Framework und viele andere, die Sie hier auf der Folie sehen. Die sind schon lange Open Source, die waren teilweise schon immer Open Source und Microsoft steht trotzdem voll dahinter. Microsoft entwickelt das weiter und Microsoft bietet Ihnen vollen Support an der Stelle. Und neu in diesem Jahr ist eben hinzugekommen die .NET Foundation. Microsoft hat halt eben diesen ganzen Quellcode in diese Stiftung überführt, an der jetzt eben nicht nur Microsoft mitwirkt, sondern auch zum Beispiel die Firma Xamarin, von der Sie ja jetzt auch immer wieder immer mehr hören. Der nächste Punkt, den wir schon bei .NET seit einigen Jahren sehen, ist die stärkere Modularisierung. Ursprünglich einmal hatten wir diesen Block .NET Framework, den haben wir installiert. Ja, und dann mit der Zeit kamen so ein paar Zusatzkomponenten hinzu. Die Kästchen sind nicht proportional zur Anzahl der Klassen, die es darin gab. Das hätte jetzt nicht auf die Folie gepasst. Aber wir haben erlebt, dass das .NET-Framework immer weiter wuchs, aber es auch immer weitere Zusatzkomponenten gab. Inzwischen sind wir ja so bei rund 13.000 Klassen. Wir haben seit letztem Jahr einen offiziellen Erweiterungsfeed auf Nugget von Microsoft, wo Microsoft sagt, das sind unsere offiziellen Erweiterungspakete für das .NET Framework. Und darüber hinaus gibt es natürlich ganz viele Nugget-Pakete von der Community. Das sind die, die ich hier unten in Orange dann nochmal so veranschaulicht habe. So, was wir jetzt sehen werden im nächsten Jahr ist Folgendes. Wir werden noch mehr Nuggets sehen. Wir werden nämlich sehen, dass das Entity Framework selber, dass das .NET Framework selber auch aus Nugget-Paketen besteht. Also, dass Microsoft diesen großen Monolithen aufbrechen wird in einzelne Pakete, damit wir das benutzen können, was wir wirklich brauchen und nicht mehr notwendigerweise 200 Megabyte Setup installieren müssen. Weiterhin hat Microsoft aber auch dieses Jahr verkündet, dass es für Nugget-Pakete auch Software-Updates über Windows Update gibt. Das heißt, wenn Sie ein solches Nugget-Paket benutzen, ein offizielles Paket von Microsoft, und da gibt es eine Sicherheitslücke drin, dann müssen Sie nicht für das Patching sorgen, sondern Microsoft sorgt bei Ihren Kunden für das Patching. Das heißt, dass ein entsprechendes Update auf den Rechnern Ihrer Kunden über Windows Update verteilt wird. Und das finde ich auch eine ganz gravierende Sache, dass Microsoft diesen Schritt geht. .NET im nächsten Jahr, was bedeutet das? Wir werden im nächsten Jahr parallel nicht ein neues .NET-Framework sehen, sondern zwei. Wir werden ein Update zu dem .NET-Framework bekommen, wie wir es heute kennen. Das ist das, was Sie hier auf der linken Seite in Gelb sehen. Da wird es eine Version 4.x geben, wobei ich Ihnen dieses X leider noch nicht verraten darf. Warten Sie mal auf morgen Abend, dann wird es bekannt gegeben, wie es denn heißt. Es gibt darin zum Beispiel die neue C-Sharp-Version, es gibt darin einen neuen Just-in-Time-Compiler, es gibt darin eben auch ein neues Visual Basic, also einige Erweiterungen der Sprachsyntax und eben diese Roslyn-Compiler. Wichtiger ist aber, dass wir ein weiteres Release von .NET haben werden und das wird 5.0 heißen. Das wird parallel erscheinen. Das kann ich deswegen sagen, weil man es im aktuell herunterladbaren Quellcode schon lesen kann, dass es 5.0 sein wird. Und das wird das neue modulare .NET Framework sein, das eben aus einem ganz kleinen Kern besteht, momentan ungefähr 11 Megabyte nur im Setup. Und dann gibt es ganz viele Erweiterungspakete da drumherum. Auf diesem neuen modularen .NET Framework werden zunächst nur, und das ist wichtig, Webanwendungen mit ASP.NET laufen und Windows Store Apps laufen. Das ist jetzt erstmal nicht für WPF, Windows Forms, Windows Services und viele andere Anwendungsarten vom Desktop. Gut, Microsoft hat die Strategie Cloud First, Mobile First und die drückt sich natürlich auch an dieser Stelle hier aus. Es ist aber nicht ausgeschlossen, dass wir eben in Zukunft dann eben auch das Core Framework als Basis eben für andere Anwendungsarten sehen werden. Und noch ein wichtiger Punkt hier in Rot, schauen Sie mal nach unten, da gibt es nicht eine CLA, sondern da gibt es zwei CLAs zur Wahl. Wir haben eine Core-CLA, das ist etwas, das gibt es schon etwas länger, das ist in Silverlight auch schon verwendet worden. Das ist eine reduzierte CLA, auf den Kern reduziert. Aber es gibt alternativ dazu auch noch eine .NET Native CLA, also eine CLA, die direkt mit Native Code arbeitet. Und dazu passend eben auch Compiler, die nicht mehr Intermediate Language erzeugen, die nicht mehr für eine VM-Code produzieren, sondern die direkt Maschinencode produzieren. Das ist auch wichtig. Und es ist wichtig, der blaue Block in der Mitte, Sie sehen, ASP.NET, nächste Version, wird auch auf Mono laufen. Das heißt, es läuft auch auf Linux, es läuft auch auf Mac, es läuft auch auf Android, es läuft auch auf iOS. Wenn man dann natürlich mal schaut und sagt, naja gut, dann gibt es wieder eine neue Variante von .NET. Es gibt doch schon so viele. Es gibt doch schon so viele verschiedene Varianten. .NET für den Desktop und .NET für Windows Store und für .NET für Windows Phone. Und jetzt gibt es noch .NET für ASP.NET 5. Und alle unterscheiden sich ein wenig. Da muss man jetzt so ein bisschen vielleicht Angst haben, dass es immer weiter diversifiziert bei Microsoft und dass wir immer mehr Unterschiede bekommen. Aber Microsoft hat jetzt sich entschlossen, dem entgegenzuwirken. Und die neue Strategie heißt One.NET. One.NET bedeutet, dass dieses .NET Framework 5 eben zukünftig die Basis für alle Plattformen sein wird. Das heißt, es gibt ein einheitliches Core-Framework, das eben in allen Umgebungen verwendet wird. Und es gibt darauf aufbauend eben ein System von Erweiterungspaketen, die möglicherweise auf allen Varianten laufen werden, aber die möglicherweise eben auch spezifisch für eine bestimmte Plattform sind, weil sie woanders keinen Sinn machen. Und Microsoft sagt auf dieser Folie auch ganz klar, die Firma Xamarin mit ihren Produkten ist ein wichtiger Bestandteil unseres .NET-Systems der Zukunft. Also damit eben auch volle Unterstützung für Android, für iOS. So, jetzt möchte ich ein bisschen tiefer in die technischen Details von dem Core-Framework und ASP.NET 5 eingehen. Ich sagte ja schon, es ist eine Parallelentwicklung, es sind ungefähr nur 11 MB. Wie trifft Microsoft die Auswahl? Sie machen das tatsächlich auf Basis von Nutzungsanalysen. Also sie haben geschaut, welche Klassen im .NET-Framework benutzen wir eigentlich wirklich? Also was sind die wichtigsten Klassen? Keine Angst, diese Analyse hat Microsoft nur mit ihrer Zustimmung gemacht. Wenn sie mal irgendwann so hier ein Häkchen gesetzt haben, dann hat Microsoft solche Informationen auch ausgewertet, sonst nicht. Wir werden ungefähr 10% der heutigen .NET Framework Class Library sehen in diesem neuen Core Framework. Darüber hinaus wird es eben Erweiterungspakete geben und Microsoft wird ganz streng darauf achten, dass es eine klare Schichtentrennung, eine klare Hierarchisierung gibt. Also dass es nicht mehr so viele Querverbindungen innerhalb der Klassenbibliothek gibt, sondern dass man eben wirklich sagen kann, ich brauche Collections, dann nehme ich die Collections-Bibliothek, ich brauche Link, dann nehme ich die Link-Bibliothek und nicht auf diese Art und Weise noch zig andere Bibliotheken intern mitreferenzieren muss und dann doch plötzlich wieder mehrere hundert MB dort installiert haben muss. Das Ganze wird dafür sorgen, dass .NET-Anwendungen zukünftig schneller starten. Das wird dafür sorgen, dass .NET-Anwendungen weniger RAM brauchen, dass wir mehr .NET-Anwendungen auf einem Server installieren können. Klammer auf, für Microsoft natürlich sehr wichtig in Azure, ja, möglichst viel auf möglichst wenig Hardware hosten. Und wir haben natürlich auch weniger Angriffe, weil wenn weniger APIs auf einem System vorhanden sind, dann haben es die Hacker schwerer. Wir werden ein agiles Vorgehen bei Microsoft sehen. Wir werden sehen, dass diese einzelnen Komponenten des Core-Frameworks auch unabhängig voneinander weiterentwickelt und versioniert werden. Also dass wir nicht für irgendwelche kleinen Änderungen wieder 2 Jahre auf das nächste .NET Framework Update warten müssen, sondern dass wir in kurzen Zyklen Updates bekommen. Sie haben es ja schon mitgekriegt, einige Dinge bei Microsoft versionieren ja inzwischen schon im 3-Wochen-Rhythmus, also Visual Studio Online zum Beispiel, andere Dinge wie Entity Framework im Abstand von mehreren Monaten. Und hier wird es eben einzelne Entwicklungsteams bei Microsoft geben, die eben ihren eigenen Entwicklungszyklus dann da eben auch entwickeln werden. Das Problem ist natürlich, und das habe ich auch schon vor längerer Zeit Microsoft kommuniziert, ist, dass nicht für alle Unternehmen es adäquat ist, sich alle 3 Wochen ein neues Nugget-Paket herunterzuladen, zu prüfen, ob es auch sich integrieren lässt, möglicherweise irgendwo zu zertifizieren, die Software neu. Das können nicht alle machen. Und deswegen wird Microsoft darauf auch reagieren und wird Gesamtpakete schnüren. Das heißt, mehrmals im Jahr wird es so Nugget-Meta-Packages geben. Und dort sagt Microsoft eben, das ist ein .NET Framework 5.x.y. Und das besteht aus diesen Versionen einzelner Nugget-Pakete. Die haben wir zusammen getestet, die haben wir geprüft. Da sagen wir, die funktionieren auch einwandfrei zusammen. Und dann können Sie eben wählen. Entweder Sie gehen diese schnellen Zyklen mit, laden sich in kurzen Abständen neueste Updates, weil Sie neue Features wollen, oder aber Sie warten auf diese Meta-Pakete von Microsoft. Interessant ist auch, dass eben das .NET Framework, das .NET Core Framework pro Anwendung installiert wird und keinen Setup-Exe mehr braucht und keinen Administrator mehr braucht. Das sind einfach eine Ansammlung von DLLs, die Sie eben in das Anwendungsverzeichnis mitpacken und so ist es möglich, x verschiedene Bundles von .NET Framework-Konfigurationen parallel auf einem Rechner zu betreiben. ASP.NET 5 wird noch einen Schritt weiter gehen. Es wird noch einige Dinge tun, die es im Core-Framework zumindest im ersten Schritt noch nicht geben wird. Dazu gehört zum Beispiel, dass Sie eine nahtlose Austauschbarkeit zwischen Visual Studio-Projekten und Nugget-Paketen haben. Das werde ich Ihnen gleich mal an einem Beispiel live demonstrieren. Dazu gehört, dass überall Dependency Injection verwendet wird. Dazu gehört, dass Konfigurationsdateien zukünftig im Standard in JSON sind und nicht mehr in XML. Wie gesagt, das sind einige Dinge, die erstmal nur für ASP.NET Web-Anwendungen im ersten Schritt gelten. Darüber hinaus bietet ASP.NET 5 eine Vereinheitlichung der verschiedenen Web-Frameworks. Bisher haben wir ja MVC und Web-API und Web-Pages, die sich sehr ähnlich sind, aber doch im Detail dann wieder verschieden und die auch in verschiedenen Entwicklungslinien bei Microsoft bisher entwickelt wurden. Die werden nun vereinheitlicht, also zukünftig werden sie eben einfach von Controller ableiten, unabhängig davon, ob sie eine MVC-Seite schreiben wollen oder ob sie ein Web-API produzieren wollen. Was dabei rausfällt allerdings, das muss man sagen, das steht hier unten auch auf der Folie, sind die Webforms. Webforms wird es in dieser neuen Welt von .NET Core Framework nicht mehr geben. Die Webforms gibt es weiterhin auf der 4.x Entwicklungslinie und dort wird das Ganze auch weiterentwickelt. Also um das auch nochmal klar zu machen an der Stelle, es ist jetzt nicht so, dass es ab jetzt nochmal 4x gibt und dann gibt es 5 und dann macht Microsoft nur noch Arbeiten an 5, sondern sie werden diese 4er Produktlinie auch noch weiter pflegen für eine gewisse Zeit und gucken, dass sie immer mehr in die 5er Entwicklungslinie rüberbekommen. Ob das dann für Webforms eines Tages auch so sein wird, kann man jetzt noch nicht sagen. Fest steht aber auf jeden Fall, Webforms gibt es in der 5er Entwicklungslinie nicht mehr. Einige andere Dinge wird Microsoft in ASP.NET auch ändern, die wir seit den ersten Versionen von .NET kennen. Nämlich zum Beispiel, es gibt kein Strong Naming mehr. Es ist so in ASP.NET 5, dass Sie einfach quasi den Quellcode einer DLL von Microsoft herunterladen können und in Ihr Projekt integrieren können und modifizieren können. Sie können sie neu kompilieren und Ihr Projekt wird Sie als die offizielle Microsoft Assembly akzeptieren. Auch wenn Sie natürlich nicht den Private Key für das Strong Name Signing von Microsoft dabei kriegen werden. Ja, das ist eben möglich, weil in ASP.NET 5 nicht mehr auf diesen Strong Name geachtet wird. Es wird nachher noch einen detaillierten Vortrag zu ASP.NET 5 geben, deswegen will ich gar nicht auf so viele Dinge hier eingehen. Ich muss mal eben kurz wieder meinem Demo-Rechner anmelden und will Ihnen stattdessen noch mal 2, 3 Dinge live an einem Beispiel zeigen. Das hier ist ein Visual Studio 2015, CTP 4. Und Sie sehen, da gibt es jetzt eben im Webbereich ASP.NET V Next Webanwendungen, aber ich starte mal bewusst mit einer Konsolenanwendung, weil die ist schön übersichtlich und einfach und daran kann ich Ihnen Dinge gut erklären. Das ist jetzt keine klassische Konsolenanwendung, die produziert jetzt keine EXE-Datei, sondern die produziert in dem Fall eine DLL, die von dem .NET Core Framework Runtime Host dann eben geladen wird. Diese Art von Konsolenanwendungen werden erstmal zunächst für Web-Worker-Prozesse eingesetzt, also für Hintergrundprozesse, die auf dem Server ablaufen sollen. So, und wir sehen hier, an der Seite wird referenziert, es ist relativ klein, ich weiß, ASP.NET 5. Ich kann es mal ein bisschen größer machen. Sie sehen, ja, da ist eine Referenz auf ASP.NET 5. Das ist jetzt erstmal eine Referenz auf das normale .NET 4X Framework, also das, was Microsoft jetzt oftmals auch als Full Framework oder Desktop Framework bezeichnet. So einen offiziellen Namen werden wir dazu sicherlich auch noch sehen. Und was ich jetzt mache, ich schalte das mal um von ASP.NET 5 auf ASP.NET Core 5 und wechsle jetzt eben von der gelben Seite in meinem Bild vorhin, die Sie gesehen haben, auf die rechte rote Seite und mache das Ganze mit dem Core Framework nochmal. Was ändert sich jetzt? Sie sehen, die Referenzen haben sich etwas geändert. Es gibt hier jetzt viel weniger Assemblies, die hier automatisch referenziert werden. Sie sehen die Core-Referenz, die referenziert Console, die referenziert I.O. Okay, Text-Encoding und so weiter. Im Hintergrund wird da schon noch ein paar Dinge gebraucht. Das Ganze läuft erstmal, wenn man es startet, wie man es kennt. Ja, da kommt eine ganz normale Konsolenanwendung mit Hello World bei raus. Ich muss eben nochmal den Font auch hier ganz groß machen in diesem Konsolenfenster. Ja. So, Jetzt tue ich mal Folgendes. Ich öffne mal diese Project.json-Datei. Das ist die zentrale Konfigurationsdatei. Und da gibt es, sehen Sie hier, eine Referenz auf System Console, die sich auch in dem Referenzes widerschlägt. Wenn ich die jetzt mal entferne, werden Sie feststellen, dass gleich, es dauert einen kleinen Moment, sich hier die Referenzen auch geändert haben. Also die Referenz ist hier automatisch verschwunden. So, wenn ich jetzt die Anwendung kompilieren will, passiert was ganz Interessantes. Er meckert nicht darüber, dass er System Console nicht finden kann, sondern er meckert darüber, dass er System Object nicht finden kann, System Void nicht finden kann, System String nicht finden kann. Also ganz elementare Dinge des .NET Frameworks sind plötzlich weg. Warum sind sie weg? Ich mache es mal wieder zurück, mache es mal wieder richtig. Das liegt daran, weil dieses System Console letztlich eine Referenz indirekt auf die System Runtime hat. Und die System Runtime, das ist dieser Eintrag hier unten, das ist die neue zentrale Library, die für die Basisdinge zuständig ist. Die brauchen wir immer, ohne die können wir nichts machen. Ich bin, das sage ich direkt vorweg, kein Fan von dieser indirekten Referenzierung. Also wenn ich diesen Code geschrieben hätte oder wenn das meine Projektvorlage wäre, dann würde da immer explizit die System Runtime einmal referenziert sein, weil ich die auch brauche, und zwar direkt brauche und nicht indirekt referenzieren möchte. Ja, das können Sie auch hier machen, und wenn Sie das dann tun, dann startet auch der Code wieder wie zuvor. Dann meckert darüber, dass er Console-WriteLine nicht finden kann. Wir machen noch ein paar weitere Beispiele von Modularisierung im Core-Framework. Ich habe ein bisschen Code vorbereitet, damit ich Zeit spare hier. Da ist jetzt eine List und ein bisschen Link. Und Sie sehen schon, List kennt er nicht. Ja? Weil List gehört nicht zur System Runtime, ja? Sondern das ist wiederum eine Zusatzkomponente, die Sie optional referenzieren können und müssen, wenn Sie es benutzen wollen. Das ist dann System.collections. So. Die Collections referenziert. Jetzt meckert er noch darüber, dass er das Where-Statement nicht kennt. Klar, Link kennt er auch nicht. Sie müssen das übrigens auch in Zukunft nicht hier über diese textbasierte Eingabe machen, sondern Sie können auch den Nugget Package Manager verwenden. Allerdings versuche ich hier bewusst komplett offline zu bleiben mit meinem Code, um nicht vom Internet abhängig zu sein. So, jetzt brauchen wir noch ein Using System Link, das ist wie bisher, damit das Link dann auch tatsächlich Caps Lock ist an, funktioniert. So, und jetzt sollte diese Anwendung auch wieder wie bisher starten. Ja, Sie sehen, wir kriegen diese Ausgabe von dem Statement. Ja, was Sie gesehen haben, ist eben, Sie können sich nicht mehr wie bisher darauf verlassen, es ist ja alles da, sondern Sie müssen es eben explizit referenzieren. Das gilt auch für andere Dinge, wie zum Beispiel das Reflection API. Da nehme ich auch noch mal ein Beispiel, was auch noch ganz spannend ist. Und zwar können Sie hier nämlich im Code auch mit Compiler-Fallunterscheidungen prüfen, wo arbeiten Sie denn? Arbeiten Sie auf dem vollständigen .NET-Framework oder arbeiten Sie auf einem Core-Framework? Und Sie sehen schon hier unten, Assembly findet er nicht. Gut, jetzt könnte man ja sagen, dann brauche ich halt noch oben ein Using System.Reflection. Ja. Das alleine wird ihm aber immer noch nicht ganz reichen, weil er braucht darüber hinaus eben auch noch eine Referenz auf die entsprechenden Assemblies. Und es gibt neben der System Reflection Assembly sogar noch eine System Reflection Extensions Assembly, die wir eben auch noch referenzieren müssen. Und erst wenn wir das alles gemacht haben, dann tatsächlich läuft dieser Code, wie ich ihn haben möchte. Ja. Sie sehen also, Sie referenzieren die Dinge, die Sie wirklich brauchen. Ja, Sie referenzieren nicht mehr ein großes .NET-Framework an sich. Und Sie haben auch Libraries, die Sie vorher explizit referenziert haben, jetzt in viel kleineren Häppchen. Ja. Dazu will ich noch ein Beispiel machen, das auch ganz spannend ist für die weitere Entwicklung. Und zwar, ja, das war jetzt das Falsche. So, hier ist auch wieder eine ähnliche Variante wie gerade. Das muss ich mal entfernen. Das ist auch wieder eine Konsolenanwendung, die auch nicht viel mehr tut, außer dass sie noch eine eigene DLL zusätzlich dabei hat und die Formatierung ein bisschen anders macht. Und jetzt will ich Ihnen mal Folgendes zeigen. Jetzt gehe ich hier mal ins Dateisystem. Da gibt es einen Ordner, der heißt System Console. Im Moment noch To-Do. Den nenne ich jetzt mal System Console, wirklich. So, und dann drücke ich hier in Visual Studio mal ganz kräftig auf Rebuild. Und Sie sehen, oh, dann taucht dieses Projekt plötzlich in Visual Studio wie von Geisterhand auf. Es ist nicht mehr wichtig, was Sie im Projekt explizit hinzugefügt haben, sondern es ist an der Stelle nur noch wichtig, was Sie auf der Festplatte haben. Und wenn es da ein Projekt System Console gibt, dann findet Visual Studio das an der Stelle insofern interessant, weil es sagt, ja, ich brauche eine Referenz auf System Console. Und wenn es ein lokales Projekt gibt, das genauso heißt wie mein Nugget-Paket, dann nehme ich dieses lokale Projekt. Weil dann hat der Entwickler offensichtlich vor, das offizielle Nugget-Paket von Microsoft durch was Eigenes zu ersetzen. Wie gesagt, kein Strong Naming mehr an der Stelle. Ja, Sie sehen, hier drin steckt dann eben eine Klasse System Console und WriteLine. Wenn ich das Ganze jetzt kompiliere, wird es halt auch ja, unter Umständen dann gleich Probleme geben. Manchmal ist der Compiler noch ein bisschen träge und merkt es nicht im ersten Moment. Da muss man Visual Studio noch einmal schließen im Moment. Das ist ja alles auch noch eine Preview. Ja, gesagt, eben System Console, so wie du es implementiert hast, enthält aber keinen Readline. Readline wird aber gebraucht. Es wird tatsächlich im Code aufgerufen. Was für eine Möglichkeit gibt Ihnen das? Das gibt Ihnen eben die Möglichkeit, den Quellcode, den Microsoft zur Verfügung stellt, zu nehmen, zu modifizieren, durch Ihre eigene Implementierung zu ersetzen. Ich sagte, Sie haben mehr Möglichkeiten, als Sie jemals zuvor mit .NET hatten. Ja. Sie können zum Beispiel irgendwas verändern, vielleicht sogar das als Vorschlag dann an Microsoft einreichen und in der nächsten Version wird Microsoft es vielleicht übernehmen in den Entwicklungszyklus. Auch das haben Sie angekündigt. Gerade das ASP.NET-Team will Vorschläge von Ihnen in Form von Pull-Requests entgegennehmen. So, und dann noch eine letzte Demo, die jetzt tatsächlich eine Webanwendung betrifft. Und zeigt Ihnen mal einen weiteren Vorteil dieses neuen Systems. Wenn ich jetzt die Webanwendung einfach mal kurz hier öffne, dann sehen Sie, die Webanwendung hat auch wiederum diese Ausgabe, auf was für einem Framework läuft sie denn? Also die läuft jetzt auch wieder auf dem Core-Framework. So, und dann gehe ich mal hier auf die Kontaktseite und gehe mal hier in den Home-Controller. Da sehen Sie, die ist so eine Ausgabe, Kontakt-Page, das ist völlig falsch geschrieben. Und das ändere ich jetzt hier mal in Kontaktseite. So, ich drücke hier nur auf Speichern. Ich kompiliere nicht. Ja, das ist eine Controller-Datei, die hätte ich bisher immer kompilieren müssen. Ich kann jetzt hier einfach auf F5 drücken. Es dauert noch einen kleinen Moment länger, als es nachher in der endgültigen Version dauern wird. Und Sie sehen, die Seite hat sich aktualisiert. Das verdanken wir dem neuen Roslyn Compiler Framework, auf das ich gleich auch noch eingehen werde, weil nämlich genau festgestellt wurde, welche Code-Dateien haben sich geändert und diese Code-Dateien werden einzeln dann nochmal kompiliert, ohne dass ich das Ganze nochmal kompilieren müsste. Wie gesagt, es gibt noch einen weiteren Vortrag, morgen ist der zu ASP.NET 5, wo diese Dinge alle nochmal vertieft werden. Ich habe an der Stelle noch andere Dinge, die ich Ihnen vorstellen möchte. Und ein ganz, ganz wichtiger Schritt bei Microsoft ist auch .NET Native. Seit .NET 1.0 kennen wir den Just-in-Time-Compiler, kennen wir die Microsoft Intermediate Language und darüber ist viel diskutiert worden. Gerade für diejenigen, die aus der C++-Welt kamen, haben immer argumentiert, die Performance ist doch schlechter, wenn man einen Just-in-Time-Compiler einsetzt. Just-in-Time-Kompilierung hat aber diverse Vorteile. Wir haben ein Binärpaket für alle Prozessorarchitekturen. Wenn wir Ahead-of-Time-Kompilierung machen, also wenn wir direkt Maschinencode erzeugen und den ausführen, dann haben wir ein Binärpaket zumindest für jede Prozessorarchitektur. Wir haben aber auch etwas Performance tatsächlich gewonnen. Mit .NET Native wird Microsoft jetzt eine Symbiose aus beiden bilden. Wir als Entwickler können weiterhin in Visual Studio beim Debuggen mit Intermediate Language arbeiten und alle Vorteile nutzen. Es werden allerdings dann .NET Native basierte Anwendungen in der Cloud bei Microsoft kompiliert und in binärer Form an die Geräte ausgeliefert. Da muss man ganz klar sagen, .NET Native in der ersten Version wird es nur für Windows Apps gelten. Deswegen funktioniert das auch mit dem Kompilieren in der Cloud. Sie entwickeln wie bisher Apps in Visual Studio, schicken sie auch als Intermediate Language an den Store von Microsoft. Dort werden sie allerdings in Native Code Pakete übersetzt und das jeweilige Endgerät, das die App installieren will, kriegt das Native Code Paket, das für dieses Gerät geeignet ist. Der Vorteil auch an der Stelle, das sind jetzt offizielle Zahlen von Microsoft, deswegen habe ich sie in Anführungszeichen geschrieben, also offizielle Aussagen, 25% weniger Speicherbedarf und 60% verringerte Startzeit im Vergleich, und das ist jetzt ganz wichtig, nicht zur Intermediate Language, sondern zu NGEN. Sie haben ja seit .NET 1.0 schon die Möglichkeit, aus dem Intermediate Language Code Native Code zu erzeugen und den selbst zu verbreiten. Aber das, was Microsoft mit .Native jetzt macht, ist noch mal wesentlich schneller als NGEN. Und wir können natürlich nur hoffen, dass wir das in Zukunft auch für WPF-Anwendungen zum Beispiel sehen werden. Ja? Hände hoch, wer wünscht sich das für WPF? Ja? Okay, sind hoffentlich genug, um Microsoft zu motivieren, das auch zu tun. Stand heute gibt es allerdings einige API-Unterschiede zwischen .NET Intermediate Language Runtime und der .NET Native Runtime. Also es gibt zum Beispiel einige Klassen nicht, manche Teile von WCF, zum Beispiel Fault Contract, sind noch nicht implementiert. Arrays dürfen nur 3 Dimensionen haben. XML Serializable wird nicht benutzt. Und das Gravierendste ist sicherlich, dass die Reflection nicht mehr so automatisch funktioniert, wie wir das bisher kennen. Es gibt nicht mehr automatisch Metadaten für alle Elemente in unserer Anwendung, sondern der Compiler entscheidet, welche Metadaten er automatisch einbettet. Und dort, wo er es nicht selber feststellen kann, müssen wir ihm ein wenig nachhelfen durch sogenannte Runtime-Direktiven. Das werde ich Ihnen jetzt gleich am Beispiel auch zeigen. Da wird Microsoft auch noch einiges tun bis zur endgültigen Version. Ich kann Ihnen jetzt momentan nur den heutigen Stand hier präsentieren. So. Das ist jetzt eine Windows Store App. Die starte ich mal ganz kurz. Die macht nichts Besonderes, die macht so ein bisschen Reflection über 2 Typen. Da gibt es einmal eine Klasse, die heißt Kunde, die hat 7 Properties und einmal eine Rechnung, die hat 4 Properties. Und hier unten sehen Sie dann immer, der wird angezeigt, die einzelnen Properties, deren Sichtbarkeit, ob es noch Attribute gibt und der aktuelle Wert davon. Ja, und da hinten haben wir noch Serialisierung, dann machen wir noch XML aus diesen beiden Objekten und dann machen wir noch eine dynamische Instanzierung mit Activator Create Instance. So, das ist jetzt bisher eine Intermediate-Language-basierte App. Jetzt ist erstmal die Frage, könnte diese App denn auch .NET Native nutzen? Also wäre sie .NET Native kompatibel? Dazu gibt es hier einen Eintrag, Run Static Analysis for .NET Native. Wir können also mal Visual Studio prüfen lassen, was von dem, was wir da programmiert haben, auch eben Native Code kompatibel ist. Und wir kriegen 2 Fehlermeldungen. Das erste ist, dass wir die System Component Model Annotations DLL benutzen, die es für .NET Native noch nicht gibt. Und das zweite Feature, was wir benutzen, was es nicht gibt, ist, dass wir eben mehrdimensionale Arrays mit mehr als 3 Dimensionen in unserem Code benutzen. Ja, das kriegen wir jetzt hier klar gesagt. Das müsste ich jetzt in meinem Code anders lösen. Also meine Data Annotations werden hier tatsächlich im UI überhaupt nicht gebraucht. Die sind fürs Backend relevant gewesen. Die kann ich jetzt hier auskommentieren. Das ist die eine Sache. Und die zweite Sache ist, dass es hier eben eine Implementierung gibt. Ja, ich habe es extra so groß gemacht, damit Sie es bis hinten lesen können. Deswegen muss ich aber zwischendurch es ein wenig immer zurechtdrücken nun. Hier sehen Sie das vierdimensionale Array. Das kommentiere ich dann mal aus. Und das ersetze ich durch eine andere Implementierung mit einem Array, ja, mit einem verschachtelten Array, wo es einmal eine Dimension und dann drei Dimensionen gibt. Also, es gibt Lösungen, um diese Probleme, diese bisherigen Unvollständigkeiten von .NET-Native eben auch zu lösen. Wichtig ist jetzt noch, dass ich dann hier entsprechend in meinem Code auch diese andere Implementierung aufrufe. Also ich setze das in meinem Code. So, und jetzt lassen wir diese Analyse nochmal laufen. Und dann wird das Ganze hoffentlich anzeigen, dass wir .NET Native kompatibel sind. Ja, wir sind kompatibel mit .NET Native Code Generation. Jetzt müssen wir das nicht notwendigerweise jetzt hier an dieser Stelle in die Cloud schicken. Wir können das auch lokal .NET Native immer noch debuggen. Dazu aktivieren wir zwei Dinge, die statische Code-Analyse für .Native 4 nochmal und Compile with .NET Native Toolchain. So, das sind Einstellungen, die wir jetzt in diesem Projekt hier in Visual Studio in der nächsten Version vorgenommen haben. Und dann starte ich das Ganze nochmal und jetzt lesen Sie mal da steht, please be patient as this may take several minutes. Es dauert tatsächlich sehr lange, eine Anwendung in dieser .NET Native Toolchain zu übersetzen. Nur, da haben Sie ja normalerweise gar nicht das Problem mit, weil es ja dann in der Cloud passiert. Es ist auch eine Vorabversion, es wird noch wesentlich beschleunigt werden, muss man auch dazu sagen. Ich nutze die Zeit, Ihnen noch eine Folie zu zeigen. Nämlich die Frage, was passiert da eigentlich? Da passiert nämlich jetzt eine ganze Menge. Also da wird nicht einfach nur Ngen drüber laufen gelassen jetzt, sondern, wie Sie hier in diesem Bild sehen können, ich hoffe, es ist bis hinten erkennbar, da hinten sehen Sie diesen zentralen Kasten IL-Merge. Also es wird jetzt die Intermediate Language, die Ihre App erzeugt, mit den Teilen des .NET Core Frameworks, die tatsächlich gebraucht werden, zusammengemengt. Und mit den gebrauchten Teilen bedeutet jetzt nicht nur, es wird geschaut, welche Assemblies haben Sie referenziert, sondern es wird noch in diese Assemblies hineingegangen und wird geguckt, welchen Code aus diesen Assemblies brauchen Sie wirklich. Und der wird extrahiert. So, das heißt, Sie haben wirklich hinterher nur noch den Code, der tatsächlich in Ihrer App irgendwann nochmal ausgeführt wird. Ja, da ist kein Code mehr drin, der überhaupt nicht gebraucht wird. Hier werden auch Serialisierungsinformationen und Marshalling-Informationen für Interop mit hineingemerged. So, dann gibt es den Dependency Reducer, der das ganze Code-Modell stark vereinfacht. Und dann kommt NUTC. Weiß nicht, ob jemand von Ihnen mit der Abkürzung was anfangen kann. Das ist das Microsoft Backend des hauseigenen C++-Compilers. Also dann schicken Sie das Ganze durch die Optimierung, die es auch für Visual C++ gibt. Und da kommt dann eben hinterher Maschinencode raus, der so viel schneller ist, als Ngen das heutzutage ist. So, inzwischen ist meine App gestartet. Und ja, sie startete zwar, aber da fehlt was, oder? Da waren doch noch ein paar Kacheln vorhin, die die Reflection über diese beiden Typen gemacht haben. Offensichtlich hat meine App die Fähigkeit verloren zur Reflection. Das liegt jetzt daran, dass der Compiler zwar versucht zu erkennen, wo ich Reflection benutze, aber er kann es nicht an allen Stellen erkennen. Ich zeige Ihnen mal eine Stelle, wo er es jetzt zum Beispiel nicht erkennen kann. Wenn ich jetzt hier hinschreibe, Data Contract Serializer Type of Kunde, dann weiß er eigentlich, ja, da brauche ich die Serialisierung. Allerdings, wenn ich das so mache, Entschuldigung, der braucht ja die Reflection. Allerdings, wenn ich das so mache, dass ich das schon wieder in eine getrennte Zeile schreibe, dann weiß er das unter Umständen schon wieder nicht mehr. Also das ist jetzt nur eins von vielen Beispielen, wo manchmal der Compiler automatisch erkennt, ja, ich brauche die Metadaten, und manchmal es nicht automatisch erkennt. So, was tue ich nun, wenn er es eben nicht automatisch erkannt hat, wie in meinem Fall gerade? Dann habe ich hier diese XML-Datei, und in dieser XML-Datei mache ich jetzt einen Eintrag. Und zwar sage ich in diesem Datei, ich mache es mal so groß ich kann, ich hätte gerne im Namespace Kundensystem alle Klassen, die da drin sind, betrifft das jetzt, möchte ich gerne das Browsing, also Reflection, das Durchgehen per Reflection für alle möglich ist. Ich möchte, dass dynamische Instanzierung für alle möglich ist und der Abruf der Werte. Und ich möchte, dass der Data Contract Serializer volle Unterstützung kriegt, weil ich den einsetzen werde. So, wenn ich diese Einstellung gemacht habe, die kann ich auf Ebene von Namespaces vornehmen, die kann ich auf Typebene vornehmen, die kann ich sogar auf einzelner Member-Ebene vornehmen. Ich kann auch so Ausschlüsse wieder machen mit Exclude zwischendurch. Also das ist ein relativ umfangreiches Konfigurationssystem an der Stelle. Und wenn ich die App dann halt wieder starte, dann dauert es halt erstmal wieder eine gewisse Zeit, bis diese .NET Native Toolchain dann eben durchläuft. Aber was wir gleich als Ergebnis sehen werden, ist, dass es dann tatsächlich funktioniert hat. Da ich wenig Zeit habe, gucken wir uns das Ergebnis gleich an und gehen zum nächsten Thema. C# 6 und Visual Basic 2015. Das ist sicherlich jetzt ein Thema, das alle im Raum total brennend interessiert. Dazu gibt es allerdings gleich im Anschluss auch noch mal einen Detailvortrag. Deswegen werde ich das ganze Thema auch nur anreißen können. Und zwar, das hier ist eine Übersicht über die neuen Features und die Features, die doch nicht kommen werden. Das habe ich jetzt original von der Microsoft-Seite. Ich weiß, dass Sie es auch bis hinten möglicherweise gar nicht lesen können. Ich will Ihnen diese Tabelle einfach nur erklären, damit Sie sie dann selber in Ruhe zu Hause mal lesen können. Da gibt es einige Dinge, da steht dann drin. Dann heißt so viel wie ja, das haben wir für diese Version erledigt. Und dann gibt es einige Einträge, da steht exist drin, das heißt, das Feature gab es in der Sprache sowieso schon. Und dann gibt es Einträge, da steht no. Und das sind Features, die Microsoft mal in Erwägung gezogen hat, die sie auch teilweise schon öffentlich diskutiert haben, die sie schon mal auf Veranstaltungen auch präsentiert haben, aber die in diesem Release doch nicht drin sein werden. Das heißt nicht, dass sie nie kommen, das heißt, dass sie möglicherweise zu einem späteren Zeitpunkt dann nochmal in Erwägung gezogen werden. Microsoft sieht in dem aktuellen Release auch nicht, es als Hauptfeature an neue Sprachfeatures zu liefern, sondern mit der neuen .NET Compiler-Plattform Roslyn überhaupt die Möglichkeit zu schaffen, zukünftig einfacher neue Sprachfeatures ausliefern zu können. So. Um Sie nicht ganz auf die Folter zu spannen, will ich mal drei Highlights, meine drei persönlichen Highlights aus der nächsten Version von C# mal zeigen. Dieser Null Propagating Operator ist der neue Operator Fragezeichen Punkt. Und der liefert Null in den Fällen zurück, bei denen es bisher eine Null Reference Exception gegeben hätte. Gucken wir uns hier unten mal diesen Code an. Ja, Sie holen von irgendwo ein Objekt Kunde und wollen jetzt auf den Namen zugreifen. Damit Sie das machen können, müssen Sie jetzt eigentlich erstmal prüfen, ob der Kunde überhaupt wirklich ein Objekt enthält. Wenn Sie das nicht machen, kriegen Sie eine Exception. Und ich habe tatsächlich schon mal produktiven Code gesehen, wo das so passiert ist. Sie auch? Ja. So, diese Schreibweise können Sie nun radikal vereinfachen, indem Sie statt dem Punktoperator den Fragezeichen-Punktoperator verwenden. Und an der Stelle kriegen Sie eben keine Null Reference Exception, wenn Sie auf Name zugreifen, selbst wenn GetKunde Null geliefert hat, sondern Sie kriegen eben wieder ein Null zurück. Das heißt, dieser String Name 2 ist an der Stelle dann einfach leer, mit Null befüllt. Ja? Finde ich persönlich eine durchaus merkenswerte Vereinfachung. Die zweite sehr, sehr schöne Vereinfachung ist der Name-of-Operator, wo ich mich auch schon frage, warum hat es denn nicht von Anfang an gegeben? Der Name-of-Operator liefert den lokalen Namen eines Elementes. Also wenn Sie sagen Name-of-Kunde.org, dann kriegen Sie Ort zurück. Wenn Sie das auf eine Methode wie toString anwenden, kriegen Sie toString zurück. Okay, jetzt werden Sie sich fragen, wofür brauche ich das? Das kann man zum Beispiel super gebrauchen, wenn man Dependency Properties schreibt. Da musste man nämlich bisher den Namen dann immer in Anführungszeichen dort hineinschreiben, wie Sie das hier bei Ort sehen. Jetzt in Zukunft können Sie mit dem Name-of-Operator dafür sorgen, dass das Ganze wirklich typsicher ist und dass es zum Beispiel auch mit Reflection funktioniert. Also wenn Sie dann irgendwann mal den Namen umändern, Refactoring funktioniert. Also wenn Sie den Namen irgendwann mal ändern, dann werden auch solche Stellen von dem Refactoring erfasst. Ein weiterer Ort, wo es sinnvoll ist, ist die Argument Null Exception. Ja, auch hier mussten Sie bisher sagen, in Anführungszeichen als Zeichenkette, welcher Parameter war denn jetzt wirklich nicht befüllt. Zukünftig können Sie mit NameOf sehr elegant dafür sorgen, dass der richtige Name in der Exception steht und selbst wenn Sie später mal ein Refactoring des Namens machen, wird es an allen Stellen durchgezogen. Und mein drittes Lieblingsfeature ist die String-Interpolation in C# 6. String-Format kennen wir alle, die 0, 1, 2 und so weiter Stellen, die wir dann nachher alle aufführen. Und wie oft haben Sie dann auch schon da gesessen und gezählt? 0, 1, 2, 3, bei welchem Parameter bin ich denn jetzt gerade? Brauchen Sie nicht mehr. Das Dollarzeichen vor einen String gestellt, dann können Sie jetzt direkt C#-Ausdrücke hier einbetten. Ja, und direkt sagen, statt der Position, das, was Sie vorher dahinter geschrieben haben, schreiben Sie direkt in diesen Ausdruck. Wenn Sie Windows PowerShell kennen oder andere Programmiersprachen, ist das nichts Neues für Sie, da ist sowas schon länger möglich. Die Basis für all das ist die .NET Compiler Plattform. Roslyn ist der Codename, der offizielle Name ist eben .NET Compiler Plattform. Und was bedeutet diese .NET Compiler Plattform? Wir haben vorher Compiler gehabt für C# und Visual Basic, die waren in C++ geschrieben und die waren für uns eine Blackbox. Das war auch eine monolithische Anwendung, eine Exe mit ein paar Eingabeparametern, die konnten wir aufrufen und das war's. Microsoft hat nun die Compiler komplett reimplementiert in C# und hat sie in einzelne Teile aufgebrochen, in einzelne Schritte und einzelne von uns auch anprogrammierbare APIs. Das heißt, wir können uns jetzt an viele Stellen in diese Verarbeitung des Compilers hineinhängen. Und so können es auch Werkzeuganbieter. Sowas wie ReSharper ist in Zukunft viel einfacher zu realisieren, als das in der Vergangenheit auf Basis von CodeDOM und dem Visual Studio Code Model möglich war. Und Sie können auch auf viel einfachere Art und Weise sich eigene Tools schreiben für IntelliSense, für Refactoring, für Code-Analyse, für Code-Transformationen, Diagnose und was auch immer Sie gerne immer schon machen wollten auf Basis des Codes. Und das Allerbeste ist, Sie haben nicht nur diese APIs, sondern die sind auch noch Open Source. Das heißt, wenn Sie das Gefühl haben, die APIs reichen Ihnen noch nicht, dann können Sie den Quellcode der Compiler nehmen und können sich da noch reinhängen und den offiziellen Compiler-Quellcode verändern. Microsoft hat im Frühjahr bekannt gegeben, dass eben auch diese Compiler-Plattform zu der .NET Foundation gehört, Open Source ist. Und diese neue .NET Compiler Plattform wird auch von Xamarin zukünftig benutzt werden für Android, iOS und die anderen Plattformen, die Xamarin unterstützt. Hier sehen Sie ein Bild mit den einzelnen APIs. Da habe ich jetzt keine Zeit, die wirklich mit Ihnen zu besprechen. Dazu wird es gleich im Anschluss auch nochmal einen Vortrag geben, der näher auf diese Dinge eingeht. So als kleines Appetithäppchen will ich Ihnen nur ein Beispiel zeigen, wie einfach es ist, mit Roslyn den Code zu analysieren. Zunächst allerdings nochmal zurück kurz auf meine App. Inzwischen ist sie durch diese .NET Native Toolchain durchgelaufen und Sie sehen, dass die Reflection wieder funktioniert und auch hier hinten die Serialisierung der Objekte auch wieder funktioniert hat und die dynamische Instanzierung. Ja. Also es war nur eine Sache von die richtigen Compiler-Direktiven anwenden. So, dann wechsle ich jetzt hier mal auf die Vorführung zum Thema Roslyn, die leider mittlerweile aus meiner Liste verschwunden ist, aber das ist kein Problem. So, wir gucken uns mal dieses Hello World-Beispiel hier an. Ah, ein erweitertes Hello World-Beispiel. Eine Liste, eine Print-Methode. Da gibt es jetzt ein neues Tool hier. Das ist ein Add-on. Das ist der Roslyn Syntax Visualizer. Und dieser Roslyn Syntax Visualizer, der bricht mal für uns auf, wie eigentlich der Compiler diesen Code sieht. Also ich gehe mal hier auf dieses New und Sie sehen das New, und machen wir das mal ein bisschen größer, das New sieht er als New Keyword. Ach, ne, welch Wunder. Danach ein Trivia, ein Whitespace, etwas, was für die Kompilierung irrelevant ist. Danach kommt ein Generic Name, ein Type Argument, ein Less Than Token, ein Greater Than Token, ein Predefined Type String. Also so sieht er New List von String. So, und das werden Sie jetzt denken, ja, da stecken ja sicherlich tausende Zeilen Code hinter, um das zu machen. Ich zeige Ihnen mal kurz, dass ich das auch selber an der Konsole kann. Ja, nicht ganz so schön wie in dem Fenster, das Sie gerade gesehen haben, aber ich kann diese gleiche Ausgabe mit diesem Syntax-Tree auch hier produzieren. Und jetzt werden Sie fragen, wie viele Zeilen Code brauche ich dafür? Ich könnte Sie ja jetzt wetten lassen, aber ich werde Ihnen verraten, dass die Anzahl der Zeilen Code genau bei 60 liegt. Das meiste davon ist noch Ausgabe. Im Wesentlichen geht es eigentlich darum, ich lade diesen Code in den Syntax-Tree, ich hole mir den Root-Node davon und dann gehe ich hier mit der Print-Node-Methode iterativ drüber über diese Liste von Nodes. Also Sie arbeiten damit quasi, als wäre es ein XML-Dokument. Ja? Und können an jeder Stelle sich dann eben auch entsprechende Details noch ausgeben lassen, wenn Sie das möchten. Nicht alles ist so einfach. Und deswegen habe ich auch noch das Gegenbeispiel gemacht. Das Gegenbeispiel ist folgendes. Und zwar gibt es hier auch noch Code drin, der genau diesen Code, den wir da analysiert haben, nochmal wieder neu erzeugt. Also wenn wir davon ausgehen, wir haben am Anfang nichts und wir wollen jetzt per Roslyn diesen Code erzeugen lassen, ja, dann können wir diesen ganzen Tree mit den einzelnen Objekten auch aufbauen. Genauso wie Sie ein XML-Dokument von Grunde auf aufbauen können. Aber Sie haben ja vielleicht schon gesehen, dass dieses Syntax-Tree-Dokument doch sehr umfangreich war. Und wenn ich Sie wieder raten lassen soll, wie viele Zeilen Code dafür notwendig sind, es sind genau 1000. Ja, also wir brauchen genau 1000 Zeilen Code. Ich kann mal so ein bisschen hier da reingehen. Dann nehmen wir mal da nach oben, wo es nicht so stark verschachtelt ist. Sie sehen sie zum Beispiel hier. Das ist eben, sind dann eben Statements, die diese einzelnen Token erzeugen, die zum Beispiel hier eben ein Using-Keyword dann im Code erzeugen. Ja? Es gibt möglicherweise einfachere Möglichkeiten, Code zu generieren, aber das ist eine typsichere Möglichkeit, Code zu generieren. Ja? So, das soll es auch schon zu Roslyn gewesen sein. Bitte. Den habe ich auch generiert. Es gibt tatsächlich ein Tool, es ist eine Website von Microsoft, da können Sie Code reinschmeißen und er gibt Ihnen das raus, was an C-Sharp-Code notwendig ist, um den anderen Code zu erzeugen. Ja. Nein, Sie haben recht, Sie haben mich ertappt, ich habe den nicht selber getippt, die 1000 Zeilen Code. So, Entity Framework 7 ist auch ein wichtiges Produkt in der Riege der Neuerungen in .NET. Entity Framework 7 wird auch eine komplette Neuimplementierung sein, genau wie ASP.NET 5 eine komplette Neuimplementierung ist. Vor dem Hintergrund von Leichtgewichtigkeit und Geschwindigkeit wird Microsoft das auch mit dem OR-Mapper machen. Der neue OR-Mapper, das Entity Framework 7, läuft dann auch auf dem .NET Core Framework, läuft auch in Windows Apps, läuft auch auf Windows Phone. Also Sie können zukünftig auch OR-Mapping innerhalb Ihrer Apps machen, zum Beispiel um auf eine SQLite-Datenbank zugreifen. Entity Framework 7 wird auch auf der Xamarin-Plattform laufen. Also Sie können in Zukunft auch in iOS und Android mit Entity Framework arbeiten. Ja. Xamarin hat auch schon gesagt, ja, das ist für uns ein wichtiger Punkt, das werden wir auf jeden Fall mit in unsere Plattform aufnehmen. Microsoft wird auch nicht relationale Datenspeicher unterstützen, also NoSQL-Datenbanken, zum Beispiel den Azure Table Storage, um ein Beispiel zu nennen. Und es wird darüber hinaus auch noch einige neue Features geben, zum Beispiel Batch Updating, also dass Änderungen nicht mehr einzeln zur Datenbank geschickt werden, sondern zusammengefasst werden, in einem Roundtrip zur Datenbank geschickt werden. Auch eine Sache, die wir schon lange auf User Voice erbeten haben, dass das gemacht wird. Aber Entity Framework 7 wird auch einige Dinge nicht mehr unterstützen, die es in der früheren Version gab. Also wenn Sie zum Beispiel noch mit dem älteren Object-Kontext arbeiten, das wird es nicht mehr geben. Es wird auch das ganze Entity-Data-Model, so wie Sie es kennen, seit Entity Framework 1 nicht mehr geben. IDMX-Dateien wird es nicht mehr geben. Es wird auch keine Database-First- und Model-First-Vorgehensweise mehr geben, sondern die Code-First-Vorgehensweise, die es bisher gab, wird ausgebaut zu einer neuen Vorgehensweise, die sich Code-Based Modeling nennt. Damit können Sie auch bestehende Datenbanken nutzen, aber es gibt eben keine XML-Datei mehr dazwischen, es gibt kein grafisches Modell von Hause aus mehr an der Stelle, sondern Sie arbeiten wirklich rein codebasiert und konfigurieren im Code das Mapping. Also wenn Sie mit dem Code-First-Modell, so wie es heute existiert, schon gearbeitet haben, werden Sie sich auch dort zumindest ansatzweise wieder heimisch fühlen. Microsoft wird auch einige APIs ändern, das haben Sie auch gesagt. Sie wollen bei der Gelegenheit halt ordentlich aufräumen. Sie müssen also damit rechnen, dass Sie bestehenden Entity Framework 6 Code nicht ohne größere Änderungen in Entity Framework 7 werden laufen lassen können. Die Änderungen sind so gravierend, dass das Entity Framework Team sogar diskutiert hat, ob man das Ganze nicht mit einem neuen Namen herausgibt und wieder bei Version 1 starten wird. Also das steht öffentlich im Blog des Entity Framework Teams, deswegen darf ich Ihnen das auch so sagen. Sie haben es auch öffentlich gemacht, diese Diskussion, und haben sich aber entschieden, trotzdem zu bleiben bei dem Namen und die Version 7 zu nehmen, weil doch viele Dinge immer noch ähnlich sind. Und ich will Ihnen kurz auch zeigen, was alles noch gleich geblieben ist, damit Sie jetzt keine Angst vor der neuen Version haben, weil ich habe nämlich schon einige Kunden getroffen, die sagten, oh weh, ich habe gehört, Entity Framework 7 wird ja alles anders, alles nicht. Es gibt eine ganze Reihe von Dingen, die tatsächlich gleich bleiben. Und was ich Ihnen jetzt zeigen werde zur Veranschaulichung, ist Entity Framework 7 in einer Windows Store App, die läuft auf Windows Phone oder die läuft auf Windows 8 und die benutzt SQLite als Datenspeicher. Sie sehen hier eine kleine Fallunterscheidung zu Beginn, ob es ist es Phone oder ist es nicht Phone. Da geht es im Wesentlichen nur darum, wo speichere ich denn meine SQLite-Datenbankdatei ab. Und dann wird eben hier festgelegt, ja, ich möchte gerne SQLite nutzen. Vorher habe ich das entsprechende Nugget-Paket entityframework.sqlite dann auch eingebunden in mein Projekt. Das habe ich über Nugget gemacht. Und dann haben wir wie bisher das On-Model-Creating. Und dann gibt es hier in der Art und Weise, wie es konfiguriert wird, schon ein paar Änderungen. Also zum Beispiel dieses Generate-Value-on-Add ist jetzt eine Methode, die es so vorher nicht gab. Die hieß vorher anders. Es gibt auch noch einige Einschränkungen, wie zum Beispiel, dass der SQLite-Provider im Moment keine Autowerte unterstützt. Einige von diesen Dingen werden aber natürlich auch noch behoben werden. Änderungen im API an dieser Stelle sind aber sehr, sehr wahrscheinlich. Auch hier zum Beispiel Database Ensure Created. Diese Methode hieß vorher auch mal anders. Ja, die hieß einfach Create Database. Und Microsoft hat einfach einige Namen auch ein bisschen sprechender gemacht. Der Rest, was hier kommt, lösche mal Elemente, füge was hinzu, rufe Save Changes auf. Das ist alles wieder so, wie wir es auch von vorher kennen. Ja, auch die Seite, die Daten wieder lädt, um das nochmal zu zeigen. Ja, hier, also wir instanziieren den Kontext, wir greifen auf ein DB-Set zu, wir nutzen Include für Eager Loading und wir können dann eben die einzelnen Elemente ansprechen, wie bisher. Eine Sache, die mir persönlich sehr, sehr schwer fällt, dass sie in Entity Framework 7.0 zunächst nicht enthalten sein wird, ist Lazy Loading. Also Sie haben keine Möglichkeit, dort Daten nachzuladen. Sie können sie entweder eager laden oder Sie können sie explizit durch Link-Statements laden. Aber das Lazy Loading, so wie Sie es bisher kennen, wird es in 7.0 nicht geben. Aber das ist kein Feature, das jetzt endgültig weggefallen ist, sondern das ist nur ein Feature, das es in der ersten Version nicht geben wird. Da wird es dann eben Updates in kürzerer Folge geben, in denen Microsoft einige dieser Features wieder nachliefert. So, jetzt muss ich natürlich auch noch beweisen, dass meine App auch funktioniert. Was die App macht, ist, sie liest mein Blog aus, .netdoctor.de, und visualisiert die Beiträge hier eben in Kacheln und damit das Ganze auch offline funktioniert, werden die eben in der lokalen SQL-Datenbank gecached, sodass ich auch noch die Blog-Einträge in Ruhe weiterlesen kann, wenn ich keine Netzwerkverbindung mehr habe. Das Beispiel stelle ich Ihnen zum Download zur Verfügung, können Sie sich gerne ansehen. So, jetzt komme ich zu den allerletzten Folien. Nee, sorry, ich habe schon wenig Zeit. Machen wir gleich, Melanie. Weitere Neuigkeiten in .NET 4X. Ich will noch vier Punkte erwähnen. Es gibt einen neuen Just-in-Time-Compiler. Also, wenn Sie eben nicht mit .NET Native arbeiten können, weil Sie jetzt keine App produzieren, können Sie trotzdem auf 64-Bit-Systemen eine schnellere Leistung erwarten. Es gibt Unterstützung für Single Instruction Multiple Data. Das ist ein CPU-Feature, mit dem Sie in einer CPU-Recheneinheit mehrere Datenströme parallel verarbeiten können. Dazu passend gibt es auch eine neue Library mit entsprechenden Vektoren, die eben diese schnelle Verarbeitung unterstützen. Das ist etwas, wenn Sie wirklich massiv rechnen wollen, zum Beispiel Grafikverarbeitung machen wollen, ist das spannend. Und es gibt noch 150 kleinere weitere API-Erweiterungen. Vieles sind Dinge, die für das Core-Framework notwendig sind. Es gibt auch ein paar andere kleinere Dinge, die hinzugekommen sind, wie zum Beispiel Async-Unterstützung bei Named-Pipe-Client-Stream. Es sind keine weltbewegenden Dinge, also es kommt keine riesengroße Library hinzu, sondern es sind Kleinigkeiten hier und da. Und ganz zum Schluss möchte ich Sie noch auf ein wichtiges Tool hinweisen, das Microsoft jetzt herausgegeben hat. Das ist der API Portability Analyzer. Damit können Sie eine DLL oder eine EXE oder einen ganzen Satz von DLLs und EXE analysieren lassen im Hinblick darauf, wie kompatibel dieser Code zu den unterschiedlichen Varianten von .NET ist. Also Sie sehen hier grün, ich habe etwas aus dem vollständigen .NET Framework reingegeben und Sie sehen zum Beispiel, wie viel läuft davon in einer Windows Phone App, wie viel läuft davon in einer Silverlight Anwendung, wie viel läuft davon in ASP.NET 5. Ja. Und Sie können dann auch sich genau anzeigen lassen, was läuft da und was läuft nicht. Also welche der verwendeten Typen, welche der verwendeten Member gibt es nicht in der einen oder der anderen Plattform? Wo muss ich wirklich was ändern? Also das ist so etwas Ähnliches wie dieser Static Code Analyzer für .NET Native, nur verallgemeinert im Hinblick auf alle Varianten des .NET Frameworks. So, mein Fazit, und damit bin ich dann gleich auch am Ende. .NET lebt, ja, wir müssen keine Angst haben, dass Microsoft jetzt .NET sterben lässt. Microsoft zeigt uns ganz klar, dass sie sehr, sehr viel tun am .NET Framework. Es gibt gravierende Dinge, die jetzt neu kommen, die auch einige Dinge über den Haufen werfen, die es seit .NET 1.0 gab sicherlich. Microsoft will mehr Flexibilität erreichen, will mehr Plattformabhängigkeit erreichen und eben dafür eine modulare Plattform statt einer monolithischen Plattform schaffen. Und damit geht dann eben die zukünftige .NET-Version viel besser auf die Bedürfnisse der unterschiedlichen Plattformen ein. Wir sehen sehr viel Open Source und wir werden noch viel mehr Open Source in dem Umfeld sehen. Auf der anderen Seite, es gibt auch ein paar Breaking Changes und wir müssen etwas neu lernen, aber wir können uns sicher sein, dass .NET eben auch in Zukunft geeignet ist, um für alle Plattformen dann auch wirklich eine gute Softwareentwicklungsbasis zu sein. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.